Gedenke der vorigen Zeiten. So lesen wir es im 5. Buch Mose, Kapitel 32, Vers 7. In diesem berühmten Lied des Mose: Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. Frage deinen Vater, der wird dir es verkünden, deine Ältesten, die werden dir es sagen. Der Mann, der hier redet, in diesem Lied, der weiß, dass er nicht mehr viel Zeit hat. Die Verantwortung für sein Volk lastet zentnerschwer auf seinen Schultern. Was wird er ihnen jetzt als eiserne Ration für die nächste Epoche mit auf den Weg geben? Das Erste, was er ihnen mit auf den Weg gibt, ist die Aufforderung: Gebt unserem Gott allein die Ehre. Das ist das Erste. Gebt unserem Gott allein die Ehre. Das ist Vers 3. Und dann folgt gleich die zweite Aufforderung: Studiert die Geschichte. Vers 7. Gedenke der vorigen Zeiten und hab Acht auf die Jahre von Geschlecht zu Geschlecht. 16 Mal erklingt in diesem 5. Buch Mose dieser Imperativ zur Erinnerung, die Warnung, ja nicht zu vergessen. Das beginnt schon in Kapitel 4, Vers 9. Hüte dich nur und bewahre deine Seele gut, dass du nicht vergisst, was deine Augen gesehen haben. Und das Ganze mündet dann in diesen Schwanengesang, diese letzte große Rede, die Mose seinem geliebten Volk als Vermächtnis hinterlässt. In unserem Kapitel 32, Vers 7, Gedenke der vorigen Zeiten. Diese Kraft der Geschichte haben später auch andere erkannt. Was sich in diesem berühmten Zitat zeigt: Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Das berühmte Wort von George Orwell aus seinem dystopischen Roman 1984. Und damit wollte Orwell sagen: Wenn wir uns mit Geschichte befassen, dann handeln wir mit heißer Ware. Dann geht es nicht nur um Geschichte, sondern es geht um Macht für die Zukunft. Und darum haben alle totalitären Regime versucht, die Deutungshoheit über die Geschichte ihres Volkes zu erobern, zu besetzen. Denn wie sich ein Volk selbst versteht, was seine nationale Identität ausmacht, wie es seinen Plan in der Welt auszufüllen versucht, das hängt nicht zuletzt von seinem Geschichtsverständnis ab. Auf welchen Schultern und auf wessen Schultern stehen wir? Und das gilt nicht nur für ein Volk, sondern auch für den Einzelnen, ob er sich verankert weiß in einer bedeutsamen Tradition oder ob er als Individuum völlig dem Moment ausgeliefert ist und nichts anderes weiß als das, was die aktuellen Machtverhältnisse über ihn behaupten wollen. Wir wissen ja, dass Orwells Satz noch eine Fortsetzung hat: Wer die Vergangenheit kontrolliert, kontrolliert die Zukunft. Und dann lautet es weiter: Wer die Gegenwart kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit. Who controls the past, controls the future. Who controls the present, controls the past. In einem totalitären Kontext entscheidet deshalb die Macht nicht nur über das Recht, sondern die Macht entscheidet auch darüber, was als geschichtliche Wahrheit gilt und was nicht. Und Geschichtsdeutung wäre dann eine Form von Herrschaftsausübung. Und deshalb, liebe Brüder, können wir uns als Christen diesem Streit um die Wahrnehmung der Geschichte gar nicht entziehen. Etwa wenn wir uns heute mit der Forderung konfrontiert sehen, dass es ethisch zwingend geboten sei, die Ehe zwischen Menschen ein und desselben Geschlechts als humanen Fortschritt zu befürworten. Ja, dass ein zivilisierter Mensch eigentlich gar nicht anders handeln könne und handeln dürfe. Nun, dann zeigt uns ein Blick in die jüngere Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass bis 1994 Homosexualität vom Strafgesetzbuch erfasst wurde. Einen Paragraphen 175 gibt es seit 1871 im Reichsstrafgesetzbuch der preußischen Rechtstradition, wonach, ich zitiere: Widernatürliche Unzucht zwischen Männern mit Strafe bedroht wurde. Also eine Rechtspraxis, die im Abendland bis in die Spätantike zurückreicht und die auch durch das Zeitalter der Aufklärung hindurch erhalten geblieben ist. Und dann 1951 hat der Bundesgerichtshof diesen Paragraphen 175, der inzwischen Teil des Strafgesetzbuches der Bundesrepublik wurde, als verfassungskonform bewertet. Und 1957 sprach dann das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Und besonders interessant ist die Begründung, die Karlsruhe damals formuliert hat, als man sagte, Zitat, gleichgeschlechtliche Betätigung verstößt eindeutig gegen das Sittengesetz. Und weiter die Begründung für die Auslegung des Sittengesetzes, so hat Karlsruhe gesagt, sei von Gewicht, Zitat, dass die öffentlichen Religionsgemeinschaften, insbesondere die beiden großen christlichen Konfessionen, aus deren Lehren große Teile des Volkes die Maßstäbe für ihr sittliches Verhalten entnehmen, dass also die öffentlichen Religionsgemeinschaften die gleichgeschlechtliche Unzucht als unsittlich verurteilen. Zitat Ende. 1957, Bundesverfassungsgericht. Das Bundesverfassungsgericht hat also den biblischen Befund damals nicht als Diskriminierung kriminalisiert, sondern den biblischen Befund als Grundlage der Rechtskultur und als Grundlage der allgemeinen Gewissensprägung akzeptiert und befand sich damit natürlich im Einklang mit der Präambel des Grundgesetzes. Das heißt, Gesellschaft wurde verstanden als dem christlichen Wertegerüst verpflichtet in dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1957. Ab 1969 wurde dann der Geltungsbereich des Paragraphen 175 immer weiter eingeschränkt. Zuletzt 1973, da galt folgende Formulierung: Ein Mann über 18 Jahre, der sexuelle Handlungen an einem Mann unter 18 Jahren vornimmt oder von einem Mann unter 18 Jahren an sich vornehmen lässt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Und dann gab es den Zusatz, das Gericht kann von einer Bestrafung nach dieser Vorschrift absehen, wenn bestimmte Voraussetzungen gegeben sind. Dieses Gesetz galt von 1973 bis 1994. Und dann erst im Zuge der Wiedervereinigung wird dieses Gesetz für die alte Bundesrepublik schließlich 1994 ersatzlos gestrichen. In der DDR galt schon vorher eine völlig andere Regelung, weil in der DDR eben auch ein völlig anderes nicht-christliches Menschenbild vorausgesetzt worden war. Bis 1994. Und heute, 30 Jahre später, gibt es sogar sich kirchlich nennende Institutionen wie die EKD, die homosexuelle Partnerschaften als Ehen segnen. Und es gibt inzwischen Evangelikale, die dieses ausdrücklich befürworten. Gedenke der vorigen Zeiten. Dieser Imperativ betrifft bereits in Moses Rede in 5. Mose 32 eben nicht nur die ferne Geschichte vergangener Jahrhunderte, sondern auch die jüngere und jüngste Geschichte. Also jene Geschichte, die uns bekannte Zeitzeugen oder gar wir selbst zum Teil noch erlebt haben. Und damit sind wir nun endlich bei jenem Gattungsbegriff angekommen, der heute Abend auf unserem Programm steht. Zeitgeschichte. Zeitgeschichte als Vermächtnis, als Verwundung, als Verpflichtung. Zeitgeschichte eben Contemporary History oder L'histoire contemporaine. Es ist vergleichsweise ungefährlich oder zumindest entspannter, in weit entfernte Epochen abzutauchen, obwohl man auch dort böse Überraschungen erleben kann. Aber die Zeitgeschichte sitzt uns noch einmal ganz anders im Nacken. Wir spüren ihren Atem. Und überraschenderweise konzentriert sich auch unser biblischer Ausgangstext, also 5. Mose 32, auf einen Zeitraum, den wir heute als Zeitgeschichte klassifizieren würden. Gedenke der vorigen Zeiten richtet den Blick der Israeliten eben nicht primär, wenn ihr dieses Kapitel ganz liest, nicht primär zurück etwa in die Urgeschichte oder zu Noah und der Flut oder den Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob, sondern vor allem richtet es den Blick auf den Zeitraum der letzten 40 Jahre. Also von heute aus betrachtet auf die Zeit seit 1983. Da habe ich noch in Göttingen studiert. Und meine Frau übrigens auch. Und das ist die klassische Relation zeitgeschichtlicher Betrachtung. Also während Mose in Vers 8 noch auf die Frühgeschichte der Völker abhebt, als der Höchste den Völkern Land zuteilte und so weiter, geht es ab Vers 10 um die jüngere Geschichte, die er gemeinsam mit seinem Volk erlebt hat. Und darum lag der Theologe Karl Heim richtig, als er die Veröffentlichung seiner Lebenserinnerungen eben unter dieses Mose-Motto stellte. Karl Heim, ich gedenke der vorigen Zeiten. Und nun schauen wir uns diesen Begriff der Zeitgeschichte an. Der begegnet in Deutschland erstmals 1915 bei Justus Haashagen. Er definiert Zeitgeschichte, Zitat, als die nähere Vorgeschichte des gegenwärtigen Zustandes. Die nähere Vorgeschichte des gegenwärtigen Zustandes. Die für die deutsche historische Forschung maßgebliche klassische Definition lieferte dann Hans Rothfels 1953. Zeitgeschichte, so Rothfels, sei die Epoche der Mitlebenden und ihre wissenschaftliche Behandlung. Die Epoche der Mitlebenden und ihre wissenschaftliche Behandlung. Die farbigste Erklärung verdanken wir aber Barbara Tuchmann 1964. Sie fragte in einem Artikel, kann man über Geschichte schon schreiben, während sie noch qualmt? Geschichte, die noch qualmt, das ist Zeitgeschichte. In der Kirchengeschichte sprechen wir dann oft von neuerer Kirchengeschichte oder auch neuester Kirchengeschichte. Und dieser Vortrag heute Abend, der will ermutigen, sich der Zeitgeschichte zu stellen, weil wir als Hirten ja den Auftrag haben, unsere Gemeinden durch diese Zeiten hindurchzuführen. Und dazu ist es uns geboten, die Zeichen der Zeit zu erkennen, wie es der Herr Jesus formuliert hat. Und so eben auch reißende Wölfe rechtzeitig als solche zu enttarnen, Apostelgeschichte 20, 29. Dazu ist es geboten, die Gedanken der Zeit im Gehorsam gegenüber Christus einzufangen und zu bewerten, 2. Korinther 10, Vers 5. Und uns so als getreue Nachfolger der Söhne Isaschar zu erweisen, welches verstanden, die Zeiten zu beurteilen und deshalb wussten, was Israel tun musste. 1. Chronik 12, 33. Nun, liebe Freunde, wir haben heute Abend nicht die Chance, diese differenzierten biblischen Begriffe für Zeit im Einzelnen zu bedenken, also Chronos, Kairos, Äon, Ora. Aber wir wissen in allem, dass das biblische Denken konsequent geschichtlich ist. Ein Fortschreiten zum Ziel, und deshalb kann das Heute nur aus dem Gestern verstanden werden. Und das weist uns unmittelbar an die Zeitgeschichte in all ihren Facetten. Dieses Erbe, liebe Brüder, können wir nicht ausschlagen. Dieses Erbe der Zeitgeschichte ist ein Vermächtnis, das wir treu zu bewahren haben. Es ist aber auch eine Verwundung, weil dieses Vermächtnis uns mit einer Schuldgeschichte verbindet, auf die wir so oder so reagieren müssen. Ob wir nun persönlich in diese Schuld verstrickt sind und Vergebung brauchen, oder ob wir den Konsequenzen der Schuld anderer wehren und ihnen entgegentreten müssen. Und in jedem Fall erwächst aus der Zeitgeschichte dann eine Verpflichtung, der wir nicht entfliehen dürfen. Eine Verpflichtung zum Wahrnehmen, eine Verpflichtung zum Urteilen und dann auch eine Verpflichtung zum Handeln. Gedenke der vorigen Zeiten ist keine Anstiftung zur Nostalgie, ist auch kein geistiges Flugticket in ferne Epochen, um sich an vermeintlich goldenen Zeiten zu erbauen, sondern es ist der göttliche Auftrag. Es ist der göttliche Auftrag, sich mit offenem Visier seiner Geschichte zu stellen und für heute gehorsame Schlüsse daraus zu ziehen. Darum geht es bei Zeitgeschichte. Und deshalb beendet Mose seinen Schwanengesang auch mit einem flammenden Appell zum Gehorsam. In Vers 46 sprach er zu ihnen: Nehmt zu Herzen alle Worte, die ich heute bezeuge, dass ihr euren Kindern befiehlt, alle Worte dieses Gesetzes zu halten und zu tun, denn es ist nicht ein leeres Wort an euch, sondern es ist euer Leben. 46 und 47. Und mit dem Abschluss der Bibel endet dann die von Gott selbst gedeutete Geschichte. Und von dort an steht nun alle Geschichtsschreibung und alle Geschichtsdeutung unter dem Vorbehalt menschlicher Fehlbarkeit. Und trotzdem müssen wir es wagen. Und so komme ich nun im zweiten Teil dieses Vortrags, der sich versteht als Anstiftung zum wachen Umgang mit der Zeitgeschichte, komme ich zu zwei Fallbeispielen. Zwei Fallbeispiele zeitgeschichtlicher Betrachtung, die ich hier skizzieren möchte. Eines aus der älteren Zeitgeschichte und das andere Beispiel aus der jüngsten Zeitgeschichte. Der Historiker Hans-Peter Schwarz hat Zeitgeschichte in drei Abschnitte eingeteilt. Ältere Zeitgeschichte bis 1945, von 1917 an jüngere dann von 45 bis 89 und jüngste Zeitgeschichte ab 1990. Aber das sind Konventionen, wie man das einteilen will. Wir haben ein Beispiel aus der älteren Zeitgeschichte und eines aus der jüngsten Zeitgeschichte. Und das Beispiel aus der älteren Zeitgeschichte, dem wir uns jetzt stellen wollen, ist das christliche Zeugnis in der Ära des Nationalsozialismus. Das christliche Zeugnis in der Ära des Nationalsozialismus. Die Gemeinde Jesu verdankt jener Zeit bewegende Vorbilder. Vorbilder, die dem Druck des Bösen und der Machtverhältnisse mit einem mutigen Christuszeugnis entgegentraten. Ich nenne nur einige Beispiele. Jetzt könnte man fast ein Personenraten machen. Johannes Busch, Wilhelm Busch, Paul Schneider, Friedrich von Bodelschwingh, der Jüngere, Dietrich Bonhoeffer und Walter Michaelis. Beispiele für jene, die für die Freiheit der Verkündigung kämpften. Sie übertraten Predigtverbote, aber sie verteidigten auch ihre gefährdeten und vulnerablen Zeitgenossen. Sie erhoben ihre Stimme für die verfolgten Juden, kämpften wie Bodelschwingh für das Lebensrecht der geistig Behinderten. Sie dienten dem allmächtigen, heiligen Gott, der die Wahrheit selber ist und die Gerechtigkeit. Und sie konnten deshalb eben auch nicht schweigen, als die Machthaber ein Klima der Lüge etablierten, in dem die Gerechtigkeit systematisch in Unrecht verkehrt wurde. Wilhelm Busch hat seine Auswertung jener Epoche in einem Vortrag, aus dem dann ein Buch wurde, niedergelegt: Freiheit aus dem Evangelium. Und in dieser Erinnerung Freiheit aus dem Evangelium schreibt Wilhelm Busch: Man stand so grenzenlos allein. Und gegenüber waren Mauern einer dämonischen Macht. Lassen Sie mich diese Mauer schildern. Da war die Macht der Lüge. Es gehörte für mich einfach zum Erstaunlichsten, wie die Staatspolizei und auch alles Übrige der Lüge verschworen war. Darum sind wir so empfindlich, wenn im Bundestag gelogen wird. Nun war das ganze öffentliche Leben vergiftet mit dieser Lüge. Und die andere Mauer, die da war, war die Gesetzlosigkeit, dass das Recht aufgelöst wurde. Die Auflösung des Rechts ist das Ende jeder Gemeinschaft, Wilhelm Busch. Und als Kinder eines heiligen Gottes konnten diese Männer diesen Lügengeist und die elend verbreitende Ungerechtigkeit nicht stillschweigend hinnehmen und sie konnten auch nicht einfach daran vorbeisehen. Wobei diesen Christuszeugen zugleich klar war, dass die Verkündigung des Evangeliums zur Rettung von Sündern aus der ewigen Verlorenheit immer die Hauptaufgabe der Gemeinde in ihrem Verhältnis zur Welt bleiben würde. Immer. Dietrich Bonhoeffer hat bekanntlich in diesem Sinne diese fundamentale Unterscheidung zwischen Letztem und Vorletztem immer wieder eingefordert. Wir dürfen diese Priorität, Sünder aus der Hölle zu retten, niemals aufgeben. Aber diese Männer warnten zugleich vor der Flucht in eine falsche Alternative, dass man entweder nur das Evangelium verkünden könne oder nur der Ethik desselben Herrn, desselben Evangeliums treu sein könne. Aber Jesus hat zum Beispiel in der Bergpredigt immer beides gefordert. Organisatorisch sammelte sich ein großer Teil des theologischen Widerstandes damals in der sogenannten bekennenden Kirche. Zu der Zeit war die Verfälschung des christlichen Glaubens durch die nationalsozialistische Weltanschauung, durch die sogenannten deutschen Christen schon in die Kirchen hineingetragen worden. Und dagegen stand die bekennende Kirche. Aber eine folgenreiche Not der bekennenden Kirche, und das kann heute Abend nur kurz erwähnt werden, bestand eben darin, dass unter ihrem Dach auch solche Theologen Zuflucht suchten und mitwirkten, die zwar löblicherweise etwas gegen das Naziregime unternehmen wollten, die aber nicht aus Überzeugung auf dem Boden von Bibel und Bekenntnis standen, die also nicht bibeltreu waren. Auch Rudolf Bultmann zum Beispiel verstand sich als Mitglied der bekennenden Kirche damals. Immerhin gelang es bereits 1934 im Rahmen einer Notsynode in Wuppertal-Barmen zusammenzutreten und dort die sogenannte Barmer Theologische Erklärung zu verabschieden. Und darin wird bereits in der ersten Barmer These jegliche ideologische Fremdbestimmung der Kirche als Irrlehre zurückgewiesen. Es heißt in der ersten These, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Worte Gottes auch noch andere Ereignisse und Mächte gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Erste Barmer These 1934. In der bekennenden Kirche Deutschlands wirkten viele erweckliche Pfarrer mit, das haben wir schon an dieser kleinen Ahnengalerie gesehen. Pfarrer, die sich in der Tradition von Pietismus und Erweckungsbewegung verstanden, wie eben zum Beispiel die Buschbrüder oder Hans Dannenbaum, August Spreen, Heinrich Jochums. Und es waren dort Theologen, die aufgrund ihrer reformatorischen Prägung für die ungebrochene Autorität der Bibel und für die Verkündigung des Tatsachenevangeliums eintraten. Der für unsere Sünde gekreuzigte und real auferstandene Jesus Christus ist Gottes Sohn und der einzige Retter für alle Menschen. Ich denke an Professor Walter Künneth oder Pfarrer Rudolf Bäumer, den ich auch persönlich noch kennenlernen durfte. Das war die eine Seite. Christliches Zeugnis in der Zeit des Nationalsozialismus. Und demgegenüber gab es weite Bereiche der gläubigen Kreise, wie man sagte, in den Landeskirchen ohnehin, des Pietismus, der freien Gemeinden, der Brüdergemeinden. Heute würde man sagen, es gab weite Teile des Evangelikalismus, die zu den besonderen Nöten ihrer Zeit und ihrer Epoche geschwiegen haben, die sich weigerten, Stellung zu beziehen, die aus der Öffentlichkeit abgetaucht sind oder sogar noch jene mutigen Brüder kritisiert und angegriffen haben, die es wagten, Lüge und Unrecht zu benennen. Einen hilfreichen Überblick über dieses Gegenüber gibt das Buch von Johannes Flaum, das ich hier gern empfehle, Mut für morgen, das Kapitel Anpassung oder Widerstand. Da stellt Johannes Flaum wichtige Zitate zur Verfügung ab Seite 205. Und interessanterweise, schon damals gab es diese beiden großen Verbände, mit denen sich die gläubige Gemeinde, wie man sagte, identifizierte. Es gab die Deutsche Evangelische Allianz und es gab den Gnadauer Gemeinschaftsverband. Die Deutsche Evangelische Allianz schwieg, sowohl zur Machtergreifung Hitlers als auch zur Ernennung des Ideologen Alfred Rosenberg zum Reichsschulleiter. Die Deutsche Evangelische Allianz hielt Abstand von der bekennenden Kirche und vermied jeden Konflikt mit den Machthabern. Ein führender Allianzvertreter, nämlich Friedrich Heidmüller, konstatierte dann im Rückblick 1950, Ich zitiere: Man wird sagen müssen, dass der Weg der Deutschen Evangelischen Allianz im Dritten Reich nicht nur schwierig, sondern auch schuldhaft war. Als man sich ferner vom Weg der bekennenden Kirche betont absetzte und alle die mied, die infolge ihrer freimütigen Verkündigung des ganzen Ratschlusses Gottes, der Bestrafung durch die Gestapo verfallen waren. Zitat Ende. Der erste Vorsitzende des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes, Pfarrer Walter Michaelis, erkannte in diesem Verhalten eine Verharmlosung der geistlichen und geistigen Bedrohung, der die Gemeinde gegenüberstand, und Michaelis verließ, als die Brüder seiner Einschätzung nicht folgten, im April 1937 aus Protest den Hauptvorstand der Deutschen Evangelischen Allianz. Gnadau hatte sich im Unterschied zur Allianz bereits früh auf die Seite der bekennenden Kirche gestellt, was jedoch leider nicht verhinderte, dass einzelne Organisationen der Gemeinschaftsbewegung noch für lange Zeit offen mit dem Dritten Reich sympathisiert haben. Ein Jahr nach Kriegsende, 1946, hat die Evangelische Allianz dann in ihrem ersten Flugblatt nach dem Krieg folgendes Schuldeingeständnis veröffentlicht. Darin erklärt der damalige Vorsitzende Walter Ziels Folgendes: Wir bekennen, dass das Zeugnis der Evangelischen Allianz oft nicht klar und geistesmächtig genug gewesen ist. Wir sind den Mächten des Unglaubens in unserem Volk nicht stark und mutig genug entgegengetreten. Auch darunter beugen wir uns, dass wir in den hinter uns liegenden Jahren nicht immer sofort den Irrtum jener Zeit klar erkannt und ihm ein kraftvolles, offenes Bekenntnis entgegengesetzt haben. Zitat Ende. Für den Bereich der Brüdergemeinden hat bekanntlich Gerhard Jordi die Quellen aus jener Zeit gründlich ausgewertet. Und Jordi hat dabei im Hinblick auf das Verhalten der Brüderbewegung oder von Teilen der Brüderbewegung gegenüber den Juden Folgendes festgestellt. Gerhard Jordi, die Brüderbewegung in Deutschland, Band 3. Darin sagt er als Resümee: Im Ganzen war die in den Kreisen der Brüder oft geäußerte Versicherung, dass man gegen die Juden keinen Hass hege und als Christ auch nicht hassen dürfe, und die Weigerung, sich an der Hasspropaganda Juden raus, Juda verrecke zu beteiligen, also diese Versicherung, dass man keinen Hass hege und dass man sich weigerte, sich an der Propaganda zu beteiligen, diese Versicherung war, so schreibt Jordi, unter einem Terrorsystem das Äußerste, was man meinte, tun zu können. Helfen konnte es den Betroffenen, den Juden, nicht, wie es eben einem Ertrinkenden nichts nützt, wenn man ihm versichert, dass man nichts gegen ihn habe, aber keinen Finger rührt, um ihn zu retten. Zitat Ende. In diesem Verhalten zeigt sich auch die unheilvolle Wirkungsgeschichte einer quietistischen, also von quiet, wenn ihr so wollt, nur still, einer quietistischen Fehlinterpretation von Römer 13, die dann, vielleicht ohne dass man es merkte, zu einem Freifahrtschein dafür wurde, den Mächtigen gegenüber zu schweigen, wenn dies für einen selbst gefährlich werden konnte. Und deshalb ist es so wichtig, jene Auslegung von Römer 13 zu lesen, die James Coates in diesem Buch Gott oder Staat veröffentlicht hat und die sehr gründlich zeigt, dass Römer 13 von den Christen eben nicht Gehorsam um jeden Preis fordert, sondern dass Paulus auch den Staat in die Pflicht nimmt, die Bösen zu bestrafen und die Guten zu belobigen. Ihr findet diese Predigt ab Seite 237 in diesem Buch von Busenitz und Coates. Das waren einige Beobachtungen zum christlichen Zeugnis in der Ära des Nationalsozialismus. Zeitgeschichte als Vermächtnis, als Verwundung und als Verpflichtung. Die Zeitgeschichte demütigt uns, wenn wir sehen, wie kurz der Schritt über jene Grenze ist, liebe Brüder, jenseits derer wir unsere Verantwortung und unsere Treue verraten können. Aber der zeitgeschichtliche Ertrag spornt uns auch an, durch das Vorbild jener, die sich um Jesu willen in den Sturm stillen ließen. Und damit kommen wir nun zum zweiten Beispiel. Zu unserer zweiten zeitgeschichtlichen Fallstudie, nachdem wir also eben ein Beispiel der älteren Zeitgeschichte betrachtet haben, wenden wir uns nun einem Fall der jüngsten Zeitgeschichte zu. Der Biologe und Pharmakologe Stefan Hockerts hat dazu nicht für die Christen speziell, sondern für die Gesellschaft insgesamt eine provokative These formuliert. Und das Bild, das wir hier sehen, ist jene berühmte Szene aus dem Film Schindlers Liste von Steven Spielberg, das Mädchen mit dem roten Mantel. Spielberg hat später in einem Interview gesagt, dieses Mädchen mit einem roten Mantel sei eine Metapher auch für den Holocaust, wie sie dort hindurchgeht durch diese Reihen und keiner sie sieht. Und Spielberg sagt in diesem Interview, viel mehr wussten vom Holocaust und haben ihn und wollten ihn nicht sehen. Und nun das Zitat von Hockerts. Alle denken, wenn sie den Film Schindlers Liste sehen, sie hätten in der Nazi-Zeit wie Oskar Schindler gehandelt. Covid hat gezeigt, dass die meisten Leute die Nazis unterstützen würden. Und damit, das will ich hier sehr deutlich sagen, hebt Hockerts diese beiden Vorgänge, Nazi-Herrschaft, Covid-Situation, ausdrücklich nicht auf eine Ebene. Also diesen Vorwurf können wir ihm hier nicht machen. Hockerts nimmt mit dieser Äußerung, alle denken sie in der Nazi-Zeit wie Schindler gehandelt, Covid hat gezeigt, dass die meisten Leute die Nazis unterstützen würden. Er nimmt mit dieser Äußerung keine Gleichsetzung vor. Aber was tut er? Er vergleicht. Eine Aufgabe, die auch Zeitgeschichte hat, zu vergleichen. Er vergleicht die Anfälligkeit von Menschen, und zwar in allen Systemen, die Anfälligkeit, sich eher dem gesteuerten Druck der Masse zu fügen, als eine mutige Einzelposition zu beziehen. Und die Frage lautet nun, wie stellen wir uns als Christen zu dieser These? Und damit kommen wir eben zu unserem zweiten Fallbeispiel, jüngste Zeitgeschichte, christliches Zeugnis in der Corona-Krise. Mein geschätzter Mitreferent bei dieser Konferenz, der heute Nacht anreisen wird, Nathan Busenitz, hat ja dazu diese Studie vorgelegt, gemeinsam mit James Coates, die das EBTC für den deutschsprachigen Raum zugänglich gemacht hat. Herzlichen Dank nochmal dafür. Durch die kompetente Bearbeitung auch von Professor Uwe Seidel. Dieses Buch ist ein vorbildliches Zeugnis jüngster Zeitgeschichte. Es beginnt im März 2020 und dokumentiert den Weg zweier Gemeinden durch die Krise, der Grace Community Church in Los Angeles und der Grace Life Church in Edmonton, Alberta. Und dieses Buch sollte Pflichtlektüre für alle Gemeindeleiter und alle Pastoren sein, die in dieser Epoche Verantwortung tragen. Und ich bekomme für diese Werbung kein Honorar. Interessanterweise aber halten nicht alle Christen die gründliche zeitgeschichtliche Befassung mit dieser Frage für nötig oder auch nur nützlich. Ein evangelikaler Rezensent, und man findet das noch immer im Internet, erklärte das Buch für überflüssig. Diese Publikation sei für den deutschen Markt, Zitat, nicht unbedingt nötig gewesen, sagt er. Es würde nur wörtlich den radikalen Kräften in die Hände spielen. Wobei völlig offen bleibt, was der Mann unter radikalen Kräften versteht und welche Brüder er mit dieser Andeutung meint, die ja dann auch für den Verfassungsschutz vielleicht interessant wären. Ein Pastor und TV-Prediger aus Norddeutschland erklärte die kritische Auseinandersetzung mit den Corona-Maßnahmen und die kritische Auseinandersetzung eben auch mit den damit verbundenen Einschränkungen der Gottesdienste für überflüssig. Stattdessen ironisierte er Gemeinden, die bei Gerichten Klage einreichten. Das war Idea Nummer 18 im letzten Jahr. Und er erklärte schließlich das Ganze für eine, Zitat, sich inzwischen selbst erledigende Aufregung, Zitat Ende. Eine sich inzwischen selbst erledigende Aufregung. Also nach Ansicht dieses Predigers wäre in den letzten 3 Jahren im Hinblick auf die Situation der Gemeinde in der Gesellschaft nichts Aufregendes passiert. Also frei nach Shakespeare, viel Lärm um nichts. Das ist eine Möglichkeit, wie Christen mit dieser jüngsten Zeitgeschichte umgehen. Und es wird Auswirkungen darauf haben, wie man künftige Herausforderungen angeht. Nun, eine Causa, bei der die Bandbreite des christlichen Zeugnisses in der Corona-Zeit, ja, man könnte sagen, wie in einem Brennglas aufleuchtet. Die Causa schlechthin ist der Umgang mit dem Gottesdienst. Und ich nenne jetzt nur die beiden Pole dieser Debatte. Dazwischen gab es natürlich auch viele Zwischentöne. Ich nenne jetzt nur die beiden Pole. Die einen sahen das wahre christliche Zeugnis in einer weithin kritiklosen Beugung unter die staatlich angeordneten Maßnahmen. Das, so sagten sie, wäre ein wunderbares Vorbild und würde die Zeitgenossen beeindrucken. Den Gottesdienst ausfallen zu lassen, 3G- oder 2G-Maßnahmen als Einlassbedingungen zu definieren, auf den Gemeindegesang zu verzichten und so weiter. Das waren die einen. Und auf der anderen Seite, die anderen sahen sich unter Berufung auf Apostelgeschichte 5,29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, in der Verantwortung am Gottesdienst und an dessen Gestaltung ohne Mitreden der staatlichen Macht festzuhalten, notfalls auch gegen staatliche Verordnungen. Und ihre Überzeugung und Praxis ist in den sogenannten roten Linien festgehalten, vor deren Überschreitung etwa der Arbeitskreis Christliche Corona-Hilfe wiederholt gewarnt hat. Ich möchte diese 4 roten Linien noch einmal kurz benennen, vor deren Überschreitung der ACCH gewarnt hat und bis heute und für alle künftigen Zeiten warnen wird. Erste rote Linie, die nicht überschritten werden darf: Die Gemeinde versammelt sich treu zum realen physischen Gottesdienst. Zweite rote Linie: Die Einladung zum Gottesdienst erfolgt durch Jesus Christus allein. Sie darf niemals an Bedingungen gebunden sein, die eine fremde Autorität festlegt. Dritte rote Linie: Der Inhalt sowie die Gestaltung und Durchführung des Gottesdienstes werden allein durch Gottes Wort normiert und dürfen keinem externen und sei es staatlichen Mitspracherecht unterworfen werden. Und schließlich viertens: Das gemeinsame Singen der Gemeinde zum Lob und zur Ehre Gottes, Epheser 5,18 folgende, Kolosser 3,16, ist ein wesentlicher und somit unverzichtbarer Bestandteil des christlichen Gottesdienstes und die Konsequenz des Priestertums aller Gläubigen. Ihr findet diese 4 roten Linien auch nochmal auf meiner Homepage, wo ich auch noch anderes Material zu diesem Vortrag bereitgestellt habe, also wolfgang-nestvogel.de. Bei dieser Feststellung muss allerdings noch eine weitere Differenzierung bedacht werden, die sehr wichtig ist für unsere Überlegung. Diese Gewissensbindung, am Gottesdienst festzuhalten, gilt auch unabhängig von der Frage, ob die medizinische Bedrohung wirklich so gefährlich war, wie die Herrschenden bis zuletzt behauptet haben. Sie gilt in jedem Fall. Martin Luther hätte die Position des Arbeitskreises Christliche Corona-Hilfe auch zu Zeiten der Pest 1527 vertreten, die nun wahrlich ein dramatisches Gefährdungspotenzial für die gesamte Gesellschaft darstellte. Und Luther hätte gesagt, wir brauchen erst recht Gottesdienste, wenn den Menschen der Tod droht. Wie sollen sie sich denn sonst anders darauf vorbereiten? Dieses Problem übrigens hat ein weltanschaulich eher linker Philosoph wie der Italiener Giorgio Agamben klarer gesehen als mancher christliche Prediger. Unter anderem hat sich Agamben in diesem Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung geäußert, im März 2020 nach Corona, wir sind nur mehr das nackte Leben, hat aber auch an anderen Stellen immer wieder dazu Stellung bezogen. Was hat er klarer gesehen als mancher christlicher Prediger? Agamben warnte vor einer ideologischen Gesundheitspflicht, die das nackte biologische Leben zum höchsten Wert erklärt. Nach dem Motto, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten, dann müssen wir alles machen und sei es, den Gottesdienst zu schließen. Damit, so Agamben, könnte staatlicher Machtwille die Zerstörung von Freiheit und Würde rechtfertigen im Namen der nackten Lebenserhaltung. Und dann gäbe es eben keine roten Linien mehr. Diesen Satz kennen wir auf unserem Kanzler. Und genau das sei nachweislich seit der frühen Neuzeit immer wieder geschehen, weist Agamben nach. Also diese Parole der Rettung des bloßen Lebens, des bloßen biologischen Lebens um jeden Preis habe sich als wirksames Unterdrückungsinstrument totalitärer Mächte erwiesen, die damit ihre Untertanen in Schach hielten und ihrer Freiheit und Würde beraubten. Auch Evangelikale haben dieses Argument in den letzten 3 Jahren verwendet, um damit etwa Gottesdiensteinschränkungen zu rechtfertigen und sind damit ungewollt in die Nähe dieses biologistischen Menschenbildes geraten. Wenige haben das so deutlich auf den Punkt gebracht wie Benedikt Peters. Benedikt, in deinem Vortrag, den ich selber live gehört habe, in der Schweiz im November 2021, da hast du es so formuliert, ich zitiere, viele Christen fragen sich heute, wie sollte das etwas Böses sein, wenn die Obrigkeit uns doch schützen will? Wer kann dem widersprechen, dass es ein Akt der sozialen Gerechtigkeit ist, wenn man sich allen Forderungen und Erwartungen der Obrigkeit fügt, damit möglichst viele nicht krank werden? Und dann fragt Benedikt Peters, merken wir überhaupt, wo hier die verhängnisvolle Verkehrung der biblischen Werte liegt? Da handelt ein Staat, der systematisch fast alles, was die Bibel gut nennt, als böse bezeichnet. Ein Staat, der Gott für nichts und den Menschen für alles, den Himmel für eine Illusion und das Diesseits für die einzige Wirklichkeit. Die Gesundheit des Leibes für das höchste Gut und alles Reden von Seelenheil zu einem Relikt längst überwundenen Aberglaubens deklariert. Und Benedikt Peters fügt hinzu, für den Christen, der das erkannt hat, ist dieses Auftreten des Staates als Beschützer und Wohltäter, und dann kommt ein Bonhoeffer-Zitat, gerade die Bestätigung der abgründigen Bosheit des Bösen. Zitat Ende. Und umgekehrt hat die innere Freiheit von dieser biologistischen Parole auf der anderen Seite ganz offensichtlich den Blick geschärft für einen kritischen, realistischen Umgang mit den staatlichen Verlautbarungen und Behauptungen. Ich denke, im Rückblick lässt sich in dieser zeitgeschichtlichen Betrachtungsweise eine Tendenz erkennen, und auch das wird die weitere Forschung noch ausführlicher zu untersuchen haben, eine Tendenz erkennen, nämlich dass jene, die den Gottesdienst verteidigten, auch die Fragwürdigkeit und Unwahrhaftigkeit der staatlichen Maßnahmen früher und klarer erkannten. Und zwar schon nach wenigen Wochen. Inzwischen müssen ja, wenn auch leise und unauffällig und sehr tröpfchenweise, inzwischen müssen ja selbst staatliche Einrichtungen zugeben, dass die Behauptungen, mit denen sie die Maßnahmen damals begründen, den Wahrheitstest definitiv nicht bestanden haben. Etwa die Behauptung einer Corona-bedingten Übersterblichkeit. Etwa die Behauptung, die Gefahr bestehe einer dramatischen Überlastung von Intensivstationen und dann stehe man kurz vor der Triage. Oder die Behauptung, die Impfung sei der große Gamechanger und Rettungsanker und diese Impfung sei nebenwirkungsfrei und der Geimpfte sei dann in der Regel auch nicht mehr ansteckend. Wer eine Zusammenfassung des Forschungsstandes dazu, was also behauptet worden war und was dann wirklich in den Zahlen und Fakten, soweit man sie überhaupt erhoben hat, zum Vorschein kam, dem empfehle ich sehr dieses Buch von Gunter Frank, einem Mediziner, der sich durch die vergangenen 3 Jahre hindurch immer wieder sehr mutig und sehr besonnen geäußert hat. Das Staatsverbrechen lautet dieses Buch, warum die Corona-Krise erst dann endet, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen. Wir wissen es inzwischen, all diese Behauptungen sind als unwahr entlarvt. Und es ist eben nicht so, dass niemand dies vorher wissen konnte. Viele ausgewiesene Fachleute haben dies alles seit Frühjahr 2020 gesagt. Das ist dokumentiert. Nur wurden sie systematisch aus dem Diskurs hinausgedrängt, von den meisten Medien verschwiegen oder verunglimpft. Man konnte es wissen, wenn man es wissen wollte. Und wenn man bereit war, sich dem gesellschaftlichen Druck zu widersetzen und sich eigenständig zu informieren, dazu musste man kein Mediziner sein. Liebe Leute, die allgemeine Corona-Aufarbeitung ist heute nicht unser Thema. Und doch, es gibt einen Zusammenhang. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der gesellschaftlichen Aufarbeitung, die heute nicht unser Thema ist, und der kirchlichen Aufarbeitung, die heute in der Tat unser Thema sein muss. Michael Esters hat in seinem Buch Ohne Bestand, Angriff auf die Lebenswelt folgenden wichtigen Hinweis für unsere Debatte gegeben. Er hat dort gesagt, dass wenn diejenigen, die für einsam gestorbene Senioren zum Beispiel oder für die massiv erhöhte Suizidrate unter Jugendlichen, für dramatische Impffolgen, für traumatisierte Schulkinder und so weiter, wenn die dafür verantwortlich sind, nie zur Rechenschaft gezogen werden, also wenn es keine Konsequenzen für die zahlreichen Grundgesetzverstöße und Rechtsbrüche gibt, dann wird, sagt Esters, ein solches unrechtmäßiges Vorgehen jederzeit wieder möglich sein, da es ja auch diesmal hingenommen wurde. Wörtlich schreibt er auf Seite 79, über der Gesellschaft wird fortan das Damoklesschwert eines Notstands schweben, der auch ohne Not und unter beliebigem Vorwand aktivierbar ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Causa Corona nicht aufgearbeitet wird und die Protagonisten nicht zur Verantwortung gezogen werden. Die Suspendierung aller Üblichkeiten ist von nun an nicht mehr unüblich, sondern Teil des sozialtechnologischen Repertoires und wie auf Knopfdruck wiederholbar. Zitat Ende. Also wenn es nicht bestraft wird, sagt er, dann ist das offensichtlich akzeptabel, dieses Vorgehen. Und dann kann es jederzeit wieder abgerufen werden. Und deswegen hat ein höchst renommierter Jurist wie Hans-Jürgen Papier, der einst Präsident des Deutschen Bundesverfassungsgerichts war, auch im Jahr 2021 dieses Buch veröffentlicht, gewissermaßen diesen flammenden Appell, Freiheit in Gefahr, warum unsere Freiheitsrechte bedroht sind und wie wir sie schützen können. Das ist das Buch eines der renommiertesten Verfassungsrechtlers unseres Landes. Und es ist wichtig, diese Bücher zu kennen, weil ja immer wieder behauptet wird, da seien so ein paar übertriebene Querköpfe, die doch in der Tat behaupten würden, es habe Probleme in der Wahrung von Grundrechten gegeben. Bitte lesen Sie Professor Hans-Jürgen Papier dazu. Und hier sehen wir übrigens an diesen Büchern von Esters, von Papier, und ich könnte Ihnen noch viele andere Titel nennen, dass auch Nichtchristen dieses biblische Prinzip im Grunde genommen praktizieren. Man muss die Vergangenheit aufklären, um für die Zukunft gerüstet zu sein. Das ist die eine Seite. Analog nun zu dieser gesellschaftlichen Aufklärung oder Nichtaufklärung wird ein Verdrängen der Aufarbeitung in den Gemeinden, und das ist jetzt wieder unsere Sache, ein Verdrängen der Aufarbeitung in den Gemeinden wird diese Gemeinden schutzlos in die nächste Attacke hineinlaufen lassen, sollte diese denn kommen. Sie wissen, dass am Montag in Genf die nächste große, nämlich die 76. Gipfeltagung der Weltgesundheitsversammlung beginnt. Sie wird vom 21. bis 30. Mai dauern. Und dort sollen eben die Vorbereitungen für den Pandemievertrag vorangetrieben werden. Ein Pandemievertrag, der WHO eine bis dato unvorstellbare Machtfülle zubilligen würde. Ein Pandemievertrag, der zusätzliche Zentralisierung der Macht bringen würde, der dann rechtsverbindlich wäre für die Länder, die ihn unterschreiben. Und der Deutsche Bundestag hat dem Gesundheitsminister Lauterbach schon einen Freifahrtschein für eine Zustimmung gegeben. Ein Pandemievertrag, der auch, so lauten die Informationen, die wir bisher erhalten haben, die weitere Kontrolle von Informationen ermöglichen würde, also weitere Befugnisse zur Bekämpfung von, wie Sie dort sagen, Fehlinformationen und Desinformationen Ihnen einräumen könnte, sodass die globale Berichterstattung über Fragen der öffentlichen Gesundheit von Ihnen noch viel stärker kontrolliert werden könnte. Das geht am Montag los, die nächste Tagung. Und ich sage das hier deutlich, ich behaupte ausdrücklich nicht, dass schon bald die nächste Pandemie ausgerufen wird. Das kann gar keiner wissen. Ich äußere hier keine Prognose. Aber hier in diesem vorbereiteten Pandemievertrag, wenn er denn demnächst kommen sollte, werden Strukturen geschaffen. Hier werden Potenziale vorbereitet. Hier werden Organisationslogiken entwickelt, mit denen man noch effektiver zentral durchregieren könnte, wenn man es wollte. Und deshalb, liebe Brüder, müssen wir uns damit befassen. Und neben der Pandemiebedrohung, über deren Ausrufung die WHO, wenn das aufgehen sollte, dieser Plan in Zukunft noch freier verfügen könnte, stehen ja, wie wir wissen, auch andere Narrative bereit, wie zum Beispiel die Warnung vor der vermeintlich bevorstehenden Klimakatastrophe und weitere Narrative. Und darum, ich denke, es ist deutlich geworden, brauchen wir diese zeitgeschichtliche Befassung im Licht der Bibel. Wir brauchen sie nicht als Rechthaberei. Wir brauchen sie nicht, um Sieger und Verlierer der Jüngsten zu wissen, welche Gestalt sie möglicherweise annehmen werden. Und deshalb ist das dröhnende Schweigen, und damit meine ich die weithin zu beobachtende, nicht überall, aber weithin zu beobachtende Verweigerung der zeitgeschichtlichen Auseinandersetzung, die in weiten Kreisen auch der evangelikalen Welt zu diesem Thema herrscht, analog zum Schweigen der Gesellschaft. Dieses dröhnende Schweigen, liebe Brüder, ist gefährlich. Manche scheinen ja immer noch dem alten Staatsnarrativ zu folgen, etwa wenn ein bekannter Referent im März 2023, also vor wenigen Monaten erst, bei einem Chat bei YouTube seine alte Behauptung wiederholte, John MacArthur habe, und er meint, mit dem Offenhalten des Gottesdienstes gegen Römer 13 verstoßen, und John MacArthur würde das Wort Gottes dort verdrehen. März 2023. Inzwischen behauptet nicht einmal mehr der Staat Kalifornien, dass die Grace Community Church gegen seine Gesetze verstoßen habe. Sondern im Gegenteil, bereits im September 2021, das ist alles jüngste Zeitgeschichte, bereits im September 2021 wurde die Gemeinde ja rechtlich voll rehabilitiert durch die Entschädigungszahlung von $400.000 für Verfahrenskosten und $400.000 für Anwaltskosten. Und während also von säkularer Seite der Gemeinde längst Recht gegeben wurde, behauptet anderthalb Jahre später, im März 2023, ein evangelikaler Bruder aus Deutschland noch immer, MacArthur würde Römer 13 verdrehen und sich am Staat Kalifornien vergehen. Das ist bizarr. Zeitgeschichte bleibt Vermächtnis, bleibt Verwundung, bleibt Verpflichtung. Und liebe Brüder, wir dürfen uns dem auch nicht dadurch entziehen, dass wir uns auf fromme Formeln zurückziehen. Auf fromme Formeln wie etwa jene, dass es nur darauf ankomme, Christus im Zentrum zu haben oder gemeinsam für das Evangelium einzutreten. Was heißt das? Christus im Zentrum bedeutet doch biblisch gerade nicht, dass wir dann getrost zu anderen Themen miteinander schweigen können. Christus im Zentrum bedeutet doch gerade nicht, dass wir uns nicht festlegen und nicht Flagge zu zeigen brauchten. Wenn Christus wirklich im Zentrum steht, dann werden von ihm her, von seinem Zentrum aus, alle anderen Beziehungsfelder der Gemeinde durchdrungen und bestimmt. Er ist der Pantokrator. Heute feiern wir Himmelfahrt, liebe Brüder. Er ist der Allherrscher. Ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ihm gilt unser Gehorsam, auch in unserem Verhältnis gegenüber dem Staat. Und erst recht dann, wenn dieser Staat übergriffig wird und sich anmaßt, in den Bereich der Kirche hineinzuregieren. Hineinzuregieren in ihre Verkündigung, hineinzuregieren in ihre Seelsorge, etwa im Zusammenhang mit der biblischen Sexualethik, oder hineinzuregieren in ihren Gottesdienst. In der letzten Zeit konnte man manchmal den Eindruck gewinnen, dass einige Evangelikale diesen Konflikt mit dem mächtigen Mainstream scheuen. Etwa wenn wir an die defensiven Äußerungen der neuen Allianzvorsitzenden zur Sexualethik denken, Stichwort Homosexualität oder Transgender, oder an das Statement des Rektor Emeritus des Buza-Seminars, Professor Thomas Schirmacher, in einem Interview, das kürzlich im Rahmen einer Arte-Dokumentation zu sehen war, unter dem Titel Evangelikale mit Gott an die Macht, Teil 3. Und da grenzte sich Schirmacher ausdrücklich von jenen Gruppierungen in den USA und auch anderswo ab, welche sich in ihren Staaten gegen die woke Ethik und für die Rückkehr christlich-ethischer Prinzipien aussprechen. Und der Theologe rückte sie an die Seite vermeintlich radikaler politischer Konzepte im Kontext dieser Arte-Dokumentation. Wem will dieser Evangelikalismus gefallen? Es fällt zunehmend auf, dass aus diesem Kontext, also unter anderem Evangelische Allianz, Buza-Seminar, uns in letzter Zeit ein klassischer Reflex begegnet. Ein Reflex, den wir aus der Corona-Zeit nur allzu gut von den Mainstream-Medien kennen. Achtet mal darauf. Kritikern der staatlichen Corona-Maßnahmen wird dann das Etikett Verschwörungstheorie angehängt. Sie werden mitunter psychologisch problematisiert, ironisiert und es wird gezielt eine Distanz zu ihnen aufgebaut. Hier die staatstreuen Evangelikalen und da die Gedenke der vorigen Zeiten. Kennen wir nicht ähnliche Töne und Absetzbewegungen von den Brüdern auch aus anderen Epochen? Eine Gemeinde, die Christus folgt, eine Gemeinde, die um Christi willen grundsätzlich die Obrigkeit achtet, muss jedoch mit dem Risiko leben, nicht mutwillig, aber notfalls in Konflikt mit dem Staat zu geraten. Dann nämlich, wenn der Staat seine Grenzen gegenüber der Kirche überschreitet und seine Gesetze so gestaltet, dass sie gegen die Gebote des heiligen Gottes streiten. Dann gilt es, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und darum, liebe Brüder, ich sage das als Warnung, ist das Studium der Zeitgeschichte ebenso gefährlich, weil es unser Gewissen zum Handeln in der Gegenwart treibt. Vermächtnis, Verwundung und Verpflichtung. Wir brauchen als Gemeinden und allen voran als deren Hirten den Mut. Wir brauchen den Mut, die Zeitgeschichte unserer eigenen Gemeinden während der letzten Jahre vor Gott sorgfältig miteinander zu studieren und im Licht seines Wortes liebevoll und klar zu evaluieren, damit wir bereit sind, den kommenden Herausforderungen mit klaren Entscheidungen zu begegnen. Denn wir werden von Gott einmal dazu gefragt werden, ob wir bereit waren zu entscheiden, dort, wo wir in diese Situationen hineingeworfen wurden. Bonhoeffer hat im Jahr 1933 einmal das ständige Wieder-Hinausschieben dringender, wenn auch schmerzlicher Entscheidungen beklagt. Er schrieb in einem Brief an Henri-Louis Henriot: Man muss sich eben einmal entscheiden und kann nicht auf ewig auf ein Zeichen vom Himmel warten, das einem plötzlich die Lösung der Schwierigkeiten in den Schoß fallen lässt. Und dann fügt er hinzu: Verzögerte oder verpasste Entscheidungen können sündiger sein als falsche Entscheidungen, die aus dem Glauben und aus der Liebe kommen. Christus sieht auf uns herab und fragt, ob da noch einer sei, der ihn bekenne. Dietrich Bonhoeffer, 1933. Möge sein Urteil über uns, und damit komme ich auf die Zielgerade, möge sein Urteil über uns so ausfallen, wie das Urteil des Apostel Paulus über seinen lieben Mitarbeiter Epaphroditus, dem er in Philipper 2, Vers 30 Folgendes bescheinigt hat. Da sagt der Apostel über seinen Mitarbeiter, er hat sein Leben gering geachtet. Hier steht das Partizip von Paraboloiomai. Paraboloiomai ist ein Hapax Legomenon. Also ein Wort, das so nur einmal im Neuen Testament auftritt. Und damit sagt Paulus über den Epaphroditus, er hat seine eigene Sicherheit, er hat seine eigene Unangetastetheit, seine eigene Unversehrtheit, er hat seine eigene Etabliertheit nicht als höchstes Gut angesehen, sondern er war bereit, etwas für Jesus und seine Gemeinde zu riskieren. Erinnere mich noch an den Vortrag von Martin Manten, der über Zwingli alles unter dieses Motto Zwinglis gestellt hat, tut um Gottes Willen etwas Tapferes. Luther übersetzt diese Stelle, er hat sein Leben nicht geschont, um mir zu dienen an eurer Statt. Und man könnte wörtlich übersetzen, er hat sich waghalsig verhalten. Und Paulus lobt das ausdrücklich. Also Epaphroditus war kein Spieler. Epaphroditus war kein Hasardeur. Er war kein unreifer Abenteurer. Liebe Brüder, es gibt ein verantwortetes Risiko, das wir um Jesu Willen eingehen müssen. Ein Risiko, das verantwortet ist, wenn es von der Sache her geboten wird. Denkt an Luther vor dem Reichstag zu Worms 1521, als er wirklich seinen Kopf in die Schlinge legte und niemand wusste, ob er da lebendig wieder rauskommen würde oder nicht aus dieser Situation. Und er sagte, ich bin gefangen in Gottes Wort. Und deshalb muss ich dieses Risiko eingehen, mich hier gegen den Kaiser und gegen die Lehre des Papstes zu stellen. Ja, ein großes Risiko, aber ein reifes Risiko. Oder denken wir an Bonhoeffer und seinen berühmten Radiovortrag im Januar 1933, unmittelbar nach der Machtergreifung Hitlers, in dem Bonhoeffer das Führerprinzip kritisierte. Und viele werden gesagt haben, ja, muss er das denn jetzt so deutlich sagen? Kann er nicht etwas diplomatischer sein? Nein, er konnte nicht diplomatischer sein, weil er wahr sein musste. Und deshalb sagt er diesen Satz dort, Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes. Führer und Amt, die sich selbst vergotten, spotten Gottes. Und wir wissen, die Cancel Culture der Nazis ließ den Vortrag abbrechen. Wäre Epaphroditus vorsichtiger gewesen, wäre er wahrscheinlich nicht in eine so bedrohliche Situation hineingekommen. Das ist die Logik von Philipper 2, Vers 30. Aber um Jesu Willen blieb ihm gewissensmäßig gar keine andere Wahl. Werte Brüder, als geistliche Leiter brauchen wir eine geheiligte Risikobereitschaft. Auch in den kommenden Zeiten. Wir brauchen eine geheiligte Risikobereitschaft, die Jesus mehr liebt als unsere eigene Absicherung. Die darum nicht leichtsinnig wird oder übermütig, aber die im Zweifelsfall fröhlich riskiert, woran sich der natürliche Mensch so gern klammert. An Reputation, an Ansehen, an Geld, an Freunde, an meine private Ruhe, meine gesellschaftliche Stellung, meine Gesundheit oder vielleicht sogar mein Leben. Die Bibel liefert uns so viele ermutigende Vorbilder einer geheiligten Risikobereitschaft. Und euch fallen sie jetzt alle ein, die Freunde Daniels, die sich weigern, vor dem Götzenbild zu knien. Die Königin Esther, die bereit ist, gegen das geltende Gesetz zum König hineinzugehen, und der wir diesen herrlichen Satz einer gläubigen Risikobereitschaft verdanken, komme ich um, so komme ich um. Und die Apostel, die einfach weiter predigen, obwohl die Machthaber ihnen das verbieten wollen und die das den Machthabern auch ins Gesicht sagen. Wir werden weiter predigen und ihr werdet uns nicht daran hindern, denn man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Oder auch Cyprian, Bischof der Kirche in Afrika, als im Jahr 252 die Stadt Karthago im Norden Afrikas von einer wirklich schlimmen Seuche heimgesucht wurde. Und als die Heiden eine solche Heidenangst vor Ansteckung hatten, dass sie sich sogar weigerten, die Körper ihrer Toten anzufassen, nur um sie zu beerdigen. Und da bewährte sich Cyprian, Bischof der christlichen Kirche. Er bewährte sich als ein risikobereiter Mann Gottes. Und gemeinsam mit seinen Mitarbeitern wagte Cyprian damals unter wirklicher Gefahr das, wozu die offiziellen Kirchen Deutschlands nicht einmal unter den komfortablen Bedingungen der letzten drei Jahre bereit gewesen sind. Sie wagten es, die Christen, sie wagten es, die Kranken zu pflegen. Sie wagten es, den Sterbenden nahe zu sein und ihre Hände zu halten. Und sie begruben damals Tausende Verstorbener. Und dieses stille, aber machtvolle Zeugnis einer geheiligten, reifen, christlichen Risikobereitschaft, tat seine Wirkung unter den vormals feindseligen Zeitgenossen und öffnete damals den Christen manche Türen, um ihnen durch diese Türen Jesus zu bringen. Auch aus dem Umfeld unserer Gemeinde können wir mit dankbarem Herzen Folgendes bezeugen. Ja, gerade auch in der Corona-Zeit durften viele Menschen verstehen, dass der Glaube an Jesus und das Vertrauen auf die Bibel für uns eine Hilfe war, die komplizierten Zusammenhänge besser einzuordnen. Und dies führte dazu, dass so mancher überhaupt erst anfing, die Bibel zu lesen und die Gottesdienste zu besuchen. Warum also müssen wir der vorigen Zeiten gedenken? Damit wir wie die Söhne Issachar unsere Zeiten verstehen, damit wir unserer Herde Orientierung geben und unseren Herrn Jesus Christus fröhlich bekennen. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du der Pantokrator bist. Und wir loben dich als den, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Danke, dass du selbst für deine Gemeinde sorgst, dass du versprochen hast, uns durch alle Zeiten hindurch zu führen, bis du wiederkommst. Vergib, wo wir nicht zu dem Risiko bereit waren, das du von uns verlangt hättest. Und habe Dank für alle richtigen Entscheidungen, die du ermöglicht hast. Lass uns mutig, treu, wahrhaftig deinen Weg gehen. Beschütze unsere Gemeinden. Beschütze die Gemeinde Jesu in diesem Land vor Verwirrung und Desorientierung, dass sie nur deinem Wort folgt und deine Ehre sucht. Du lieber guter Herr. Amen.